Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Sich verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen, ist für viele Kinder vor allem mit Spaß verbunden. Dass aus dem Spaß eine Qual werden kann, wenn das Kind auch abseits des Faschings eine Maske aufsetzen muss, um zumindest nach außen hin nicht aus der Reihe zu tanzen, das führt uns Margit Mössmer in ihrem neuen Roman »Das Geheimnis meines Erfolgs« einfühlsam vor Augen. Ich habe mich mit der Autorin über ihr Buch unterhalten und über die Themen Neurodiversität und das Aufwachsen unter ganz besonderen Bedingungen unterhalten.
Wenn man das Buch in die Hand nimmt, leuchtet einem gleich die Farbe Gelb entgegen. Warum die Farbe Gelb? Die Farbe spielt ja eine große Rolle in dem Buch.
Ja, das stimmt. Also das ist jetzt ein Glücksfall, dass auf dem Cover die Farbe Gelb so prominent gesetzt ist und die Farbe Gelb für dieses Kind, diesen Protagonisten auch so wichtig ist, aber zuallererst muss man schon sagen, dass das nicht mein Cover ist. Also das ist das Cover des Verlags und ich hätte mir ein ganz anderes Cover vorgestellt und deswegen nochmal die Erinnerung an alle, die lesen, ja, niemals ein Buch aufgrund des Covers irgendwie kaufen oder nicht kaufen. Es hat nichts mit der Autorin zu tun oder oft. Manchmal schon. Oder mit der Intention, was man sich selber vorgestellt hat. Es ist halt dann am Ende ein Kompromiss.
Was auch auffällt, ist die Erzählperspektive. Also die Geschichte ist aus der Sicht des Kindes erzählt und dadurch ergeben sich ja auch irgendwie gewisse Möglichkeiten, die es vielleicht nicht so gäbe, wenn das aus der Sicht der Mutter erzählt wird. Was war für dich das Spannende daran, das aus der Sicht von Alex zu erzählen?
Stimmt, es ergeben sich Möglichkeiten. Natürlich nimmt man sich auch viele Möglichkeiten, also gerade bei einer Ich-Perspektive und gerade zusätzlich verschärft bei einer Kindheitsperspektive, weil ein Kind halt noch nicht immer denselben Erfahrungshorizont hat, wie jetzt ein erwachsener Erzähler das hätte. Aber es hat schon insofern eine Wirkmacht für mich gehabt oder eine Wichtigkeit auch für mich gehabt, weil ich irgendwann draufgekommen bin bei den ersten Schritten an diesem Text. Wenn ich dem wirklich gerecht werden möchte, was ich da erzählen will, dann muss ich einfach radikal bei dieser Stimme bleiben. Und dann kann ich nicht irgendeine Lehrerin oder irgendeine Mutter oder irgendein Vater oder irgendein Bruder da auch noch dazu quatschen lassen, sondern es geht wirklich um diese eine Weltwahrnehmung. Und alles andere, was ich über die Erwachsenenwelt erfahre, erfahre ich durch das, was dieses Kind hört. Und was ich dann eben in Dialogen oder so weiter zu lesen. Hat das für dich funktioniert?
Ja. weil Alex ist ja auch, das muss man auch dazu sagen, ist ja jetzt kein durchschnittliches Kind, würde ich mal so sagen. Und sieht die Welt vielleicht auch ein bisschen anders als viele andere Leute um sie. Also als Leserin liest man ja gerne in Bücher etwas hinein oder aus Büchern was heraus, immer ausgehend von den eigenen Erfahrungen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele im ersten Moment sagen, ja, sie ist sehr eigen oder sehr speziell. Was hat dich an diesem Thema interessiert? Warum hast du Alex die Dinge so gegen die Norm, sag ich mal, zum Teil sehen lassen? Oder was hat dich inspiriert?
Ja, also inspiriert hat mich ein Mensch, den ich seit 20 Jahren begleite, der Autist ist. Und ich habe die autistische Kindheit sozusagen mit diesem Menschen und den Eltern miterlebt. Und dann später, jetzt, wo dieser Mensch 20 Jahre alt ist, ob sie versucht, sie verstehen oder rückblickend irgendwie sich zu erinnern, was war da oder wie war das, weil es war halt einfach sehr intensiv und nicht gerade, wie soll ich sagen, lustig. Dieser Mensch hat auch bis heute zu kämpfen. Mich hat interessiert, war, wie können wir an diese Knackpunkte ran? Also wie können wir uns anschauen, abseits von einer normalen Darstellung von wegen, ja, der oder die ist jetzt ein bisschen schuldig, wie kann man diese Weltwahrnehmung vielleicht da so reinbringen, dass man versteht, warum so ein Kind von außen betrachtet einen Wutanfall hat, aber innerlich eigentlich zusammenbricht. Also diese Diskrepanz von äußere Wahrnehmung von so einem Kind und was eigentlich wirklich passiert. Mhm. Weil es gibt einfach ganz viele Unterschiede.
Mhm. Okay. Ja, also weil das finde ich nämlich auch das Spannende am Anfang, denkt man irgendwie, okay, die ist ein bisschen komisch oder so, wenn ich das mal so, und dann wird es aber eigentlich immer nachvollziehbarer. Also nicht alle Dinge, aber wenn sie dann eben manche Verhaltensweisen von anderen Leuten beschreibt, das wird dann irgendwie, das wie sie das sieht, wird logisch und das wie die anderen Leute reagieren, wird unlogisch. Also zum Beispiel bei dieser Geburtstagsparty, wenn die Mutter einfach so in das Essen greift und gar nicht nachdenkt, dass das eigentlich total unhygienisch ist und dann nicht versteht, warum Alex in einer bestimmten Weise reagiert drauf.
Ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil genau das war meine Intention, dass man irgendwie dann in Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich das Gängige und Normale und was nicht. Mhm. Und wie könnte man, wenn man nur ein bisschen den Blick verschiebt, das auch anders sehen? Und oft geht es ja nur um die Frage, warum. Also wenn du irgendwie merkst, okay, ein Kind ist irgendwie verhaltensauffällig oder so, dann versucht man das immer zu verändern durch äußere Einwirkung, sei es jetzt Therapie oder Gespräche oder was auch immer, oder Schimpfen oder da. Aber ganz selten fragt ja, warum, was ist denn jetzt wirklich der Grund? Ja? Können wir irgendwie, und wenn wir wissen, was der Grund ist, können wir irgendwie was ändern in diesem Alltag dieses Kindes, damit das nicht mehr passieren muss.
Aber ich finde es auch irgendwie schön, weil einerseits reagieren die Leute natürlich schon mit Unverständnis, aber andererseits gibt es auch einige Personen in dem Buch, die eigentlich auf Alex eingehen, zum Beispiel diese Therapeutin und auch eigentlich die Lehrerin, wenn man das so sagen kann, und am meisten die Mutter natürlich. Und ich finde das ja auch spannend, weil das Buch ist ja irgendwo nicht nur über Alex, sondern es ist auch über ihre Mutter. Und du sprichst da ja auch viele Themen an, die irgendwie nicht so präsent sind in der öffentlichen Debatte. Also alleinerziehende Mutter, ja, aber als Lösung wird dann immer angeboten, ja, Kinderbetreuung. Und in dem Fall sieht man sehr schön, dass das nicht immer eine Lösung ist, weil es gibt ja Kinder, die... Also auch nicht autistische Kinder, die nicht so gerne im Kindergarten bleiben oder so, und dann toben und schreien. Und was macht die Mutter dann? Also war dir das auch ein bisschen ein Anliegen, dass du das zur Sprache bringst?
Ja, absolut. Also dieser Blick auf die Mutter, auch wieder von außen, ich sag jetzt mal, die Gesellschaft ist voll mit Vorurteil, der dann irgendwie so ist, naja, die ist halt eine junge Mutter, die ist überfordert, die hat das irgendwie nicht im Griff und deswegen ist das Kind, wie es ist. Da ist so die schnelle Schlussfolgerung von außen. Und warum gibt es das nicht einfach dorthin und warum macht sie es nicht so und lalala. Und wenn man dann halt erst richtig reinschaut und sich das anschaut im Detail, dann merkt man eben schon, der Teufel steckt im Detail. Jedes Kind ist anstrengend. Kein Kind lässt sich gern anziehen, bla bla bla. Aber es gibt Unterschiede in der Intensität. Und es gibt Unterschiede vor allem im Leidensdruck dieses Kindes. Irgendwann merkt eine Mutter, Moment, ich bin nicht verrückt. Es ist nicht so, dass ich ständig alle falsch mache, sondern mit diesem Kind ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung. Es ist einfach mehr zu tun, als für irgendein XY anderes Kind. Und das muss man halt irgendwie einfach so embracen und verstehen und nicht abkanzeln von außen und sagen, naja, du musst dich halt ja bemühen oder naja, mein Kind ist auch schwierig. Ja, ja. Aber es gibt eine Skala, es gibt Intensitäten und es gibt Verunmöglichungen, um das mit einem zum Beispiel Arbeitsleben oder so zu managen oder nicht. Ja,
es wird ja auch schon gezeigt, dass die Arbeitgeber nicht wirklich verständnisvoll sind. Also man muss ja dazu sagen, der arbeitet ja in einem Supermarkt, muss wirklich arbeiten, kann sich das auch nicht leisten, irgendwie weniger zu arbeiten. Und man sieht da auch schön, dass dann halt die Arbeitgeber nicht da immer sehr verständnisvoll reagieren. Also wenn jemand halt ein Kind hat, noch dazu vielleicht ein bisschen ein schwierigeres.
Ja, also ich denke mir, in so einem Umfeld, gerade im Supermarkt, arbeiten irrsinnig viele Frauen, weil es halt attraktive Teilzeitjobs sind. Und irrsinnig viele starke Frauen. Das sind Frauen, die so viel managen, auch ihre Kinder haben und bla bla bla. Und wenn dann eine Frau irgendwie vielleicht aus dem Rahmen fällt und sagt, nee, das geht jetzt für mich nicht. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Identitätsthema.
So seltsam Alex ja für andere wirkt, so komisch ist ja auch die Umwelt für Alex selbst. Und mir ist auch aufgefallen, oft wenn sie andere beschreibt, also Blicke beschreibt oder so, dann bietest du meistens so drei verschiedene Interpretationen an, warum, was hat's damit auf sich?
Ja, das stimmt. Es gibt so, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Neurodiversität, dann hört man immer wieder eine Sache, mit der Menschen, die davon betroffen sind, zu kämpfen haben. Und das ist es, Ausdrücke im Gesicht richtig zu lesen. Also es ist irgendwie ganz schwer für viele auf dem Spektrum, auf dem Autismus-Spektrum zum Beispiel, wirklich immer gleich zu lesen, was du damit meinst, wenn du mich auf eine gewisse Weise anschaust. Was wir jetzt sofort als gang und gäbe sehen würden, versteht vielleicht die Autistin nicht so. Die braucht es ein bisschen klarer ausgedrückt. Ja. Und damit spiele ich halt auch sprachlich, weil halt irgendwie dieser Interpretationsrahmen größer ist für dieses Kind.
Ja, aber ich finde es spannend, weil also es zeigt auch, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und also wir haben es natürlich leichter, aber manchmal liegt man ja auch daneben. Also es gibt ja, also man geht ja auch immer von sich selbst aus. Also das zeigt oft gut, dass es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit.
Hey, also, absolut. Und dass es vielleicht auch gespielt sein kann, gar nicht ehrlich sein kann. Also das steckt auch in Gesicht. Oder?
Ja.
So, es könnte auch etwas sein, was gar nicht so ist, ja. Und das sich irgendwie in Erinnerung zu rufen, über diesen Umweg ist auch eigentlich eine schöne Qualität.
Ja, und im Buch wimmelt es ja vor Tieren. vor allem Fische und Vögel sind sehr präsent. Und spielen auch eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, warum sie wichtig waren für die Handlung.
Ich glaube, dieses Kind hat eine Sehnsucht, irgendwie eine andere Art von Lebenswelt serviert zu bekommen, weil die, in der das Kind steckt, passt das halt nicht. Mhm. Also irgendwie muss sich da was tun. Dieses Kind flüchtet sich halt dann in Alternativwelten insofern, als Filme und Serien eine ganz große Rolle spielen. Und auch Tiere, die in anderen Lebenswelten leben, als die normale Welt, quasi, also ein Hund, der auf demselben Boden geht wie Alex, dieselbe Nuss atmet wie Alex, ist für Alex nicht so interessant wie ein Fisch in einem Meer oder ein Vogel in der Luft. Das ist sanfte Überlegung, wohin man sich auch ein bisschen hinträumt, wo man sich das Umfeld interessanter vorstellt.
Das Buch heißt ja Das Geheimnis meines Erfolgs und unter dem Titel ist ein Vogel. Würdest du sagen, dass dieser Vogel das Geheimnis des Erfolgs ist für das Kind? Oder?
Boah, das muss ich sofort zurückwerfen. Findest du, dass das Geheimnis des Erfolgs? Ist ja auch die Frage, was hier jetzt spoilern.
Ja, also ich würde sagen, das ist die Frage, was der Erfolg ist, ja. Also für die Umwelt wahrscheinlich ja. Für das Kind bin ich mir nicht so sicher, sag ich mal so.
Ja, genau so würde ich es aus.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass das Buch inspiriert wurde von einer Person, die du kennst, die jetzt schon 20 Jahre alt ist. Und damit ja schon erwachsen. Alex ist am Ende des Buchs noch ein Kind. Ist das für Kinder noch schwerer, quasi anders zu sein als für Erwachsene?
Also es gibt ja unglaublich viele Lebensentwürfe und Entwicklungen, aber jetzt in dem konkreten Fall natürlich merke ich, der Kampf hört nicht auf. Also ob es leichter wird, ich weiß nicht. Es gibt sicher Dinge, die man sich aneignen kann als Strategien, was ja auch nichts anderes ist, was in dieser Kindheit passiert. Mhm. Strategien, die man sich ja aneignet. Aber ja, dieser Kosmos ist ja auch noch viel größer, als ich in einem Buch abbilden kann.
Ja, klar.
Also das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine Möglichkeit. Mhm. Und bei Kindheit, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, müssen wir ja automatisch spekulieren. Deswegen ganz viel Spekulation natürlich. Es gibt ja diesen Schritt, den der Leser, die Leserin auch mitmachen, das von der Geburt weg erzählt wird. Also insofern ist es ein spekulatives
Werk,
das halt fußt auf ganz viel Recherche und ganz Auseinandersetzung mit Betroffenen. Aber für jeden Betroffenen wird die Antwort irgendwie anders aussehen. Und es gibt auch sicher viele Betroffene, deren Kindheit unkompliziert war und später wird es schwierig.
Ja, ja.
Oder umgekehrt. Oder also da gibt eine Bandbreite von, deswegen kann ich das für Alex nicht mal beantworten. Aber ja, ich habe in dem, also ich merke schon, das ist ein ongoing struggle. Was ist dir am meisten irgendwie hängen geblieben beim Lesen?
Ich fand es irgendwie spannend und ich glaube, das ist jetzt natürlich in dem Fall extremer, aber das ist irgendwie für jeden ähnlich, dass diese Diskrepanz zwischen innerem Erleben und halt also der sozialen Rolle und dem, was man halt wirklich dabei empfindet. Also das fand ich irgendwie spannend, weil ich glaube, das geht ja jedem immer wieder so, dass man halt irgendwie vieles halt nicht laut ausspricht, was man sich denkt, oder dass man halt in eine Rolle schlüpft und irgendwie vorgibt zu sein, wie man eigentlich gar nicht ist.
Ich glaube, das, was du sagst, ist vielleicht noch was ganz Lustiges ins Dran zu kriegen, weil es ist so, wie es jedem geht.
Ja.
Und ich glaube, trotzdem, dass dieses Kind mit dieser Neurodiversität nochmal so einen Trend setzt, weil es halt, also steht überall im Klartext, die ist anders und so.
Mhm.
Vielleicht ist das Kind gar nicht anders, darum geht es gar nicht, sondern wie jeder andere, und wir sind alle gleich. Es geht darum, dass gewisse Dinge, die wir alle in uns tragen, halt noch einmal in einer viel, viel schärferen also Klarheit und Intensität rauskommen.
Ja.
Die uns eigentlich zeigen können. So.
Ja, also was ich eigentlich sagen möchte, ist auch, dass ich irgendwie spannend finde, dass ich es auch ein bisschen so, das ist jetzt vielleicht sehr pathetisch ausgedrückt, aber es ist auch ein bisschen so wie ein Plädoyer für Individualität, weil es zeigt irgendwie auf der einen Seite halt Normen auf und gleichzeitig stellt sie aber in Frage. Und das meine ich damit, dass irgendwie, dass ich gar nicht glaube, dass jetzt wirklich halt alle anderen wirklich gleich sind. Nur, also ich glaube, dass jeder von uns irgendwo halt bisschen speziell ist und sich das vielleicht nicht immer so ausleben traut oder halt auch als Kind gelernt hat bei den ersten Sozialkontakten, aha, das kommt nicht so gut an und das lasse ich lieber, das unterdrücke ich und lernt dann halt auch Mechanismen halt, das zu unterdrücken. Natürlich ist es in dem Fall vielleicht ein bisschen extremer als bei den meisten anderen, aber ich finde, es zeigt oft gut, dass eben jeder und jeder halt ein Unikat ist sozusagen. Und
absolut, ja. Ganz sicher. Der springende Punkt ist wirklich, glaube ich, der Leidens. Also wenn
der ist natürlich viel größer.
Genau, also das haben wir vielleicht noch nicht so angesprochen, dass es schon sehr heftig geht, was jetzt Gewalt gegen sich selbst sehen. Also da passiert ja ganz viel autodestruktiv. Das ist halt, oder beziehungsweise psychosomatische Zustände, wie diese ständige Migräne. Also das ist einfach als Kind eine dermaßen große Schemebelastung, die man halt keinem Kind einfach eigentlich fast nicht aufzuhalten ist, als Eltern zuzuschauen.
Das war das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Margit Mössmer.